Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen. Ja, heute mal wieder ein bisschen verspätet, hat diverse Gründe, hatten sehr, sehr viel zu tun, sind jetzt auch hier gerade um 10:30 am Aufnehmen, aber wir werden die Folge heute auf jeden Fall noch für euch rausbringen am späten Donnerstagabend. Und ja, aber ich bin heute nicht allein da, sondern Philipp ist natürlich auch wieder dabei.
Ja, moin, moin, moin. Ja, eine neue Folge. Auch wieder eine lange Woche gewesen, deswegen, wie Marvin ja auch schon gesagt hat, kommt die Folge etwas später. Ja, lag unter anderem daran, dass wir heute zusammen ein Bio-Referat gehalten haben. Was übrigens ganz gut lief, das schon mal vorweg. Ja, aber sonst war wieder relativ viel zu tun mit Arbeit, mit Schule. Ja, ist momentan so eine Übergangsphase, so wo man zwar keine Klausuren schreibt, allerdings ist man einfach immer am Arbeiten nebenbei noch und man hat immer was zu tun eigentlich. Deswegen kommt die Folge jetzt etwas später, aber ja, es kommt natürlich auch eine Folge.
Ja, bei mir auch. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir hatten das Referat die Woche. Ich hatte dann noch am Dienstag Führerscheinprüfung, also theoretische, dafür musste ich auch relativ viel machen. Dann, ja, sonst noch
Da können
Training
wir
und
mal einen
alles.
Applaus abgeben, dass du bestanden hast, ne?
Ja, danke schön. Im ersten
Sogar
Anlauf.
mit 0 Fehlerpunkten.
Ja. Da habe ich tatsächlich einen guten Schnitt. Ich hatte ja schon eine Rollerprüfung, beide Prüfungen mit 0 Fehlerpunkten. Ja, guter Schnitt, würde ich sagen. Aber ich hoffe auch, dass es dann jetzt wahrscheinlich die letzte Führerscheinprüfung in meinem Leben war. Beziehungsweise vielleicht fahre ich ja irgendwann noch Motorrad, aber ich denke eher weniger. So, und dann denke ich, können wir dann auch zum ersten Thema kommen. Und das ist ja die Bundesliga, die am diesem Wochenende wieder stattgefunden hat. Und ja, dann fange ich wohl mal an mit meinem FC und ja, ich kann aktuell vom Europapokal singen tatsächlich. Platz 6 mit 2 Punkten Abstand auf Rang 4 auf die Champions League Plätze. Muss man natürlich immer noch realistisch bleiben. Also ich habe jetzt hier nicht die Hoffnung, dass die Champions League spielen, aber ich finde, so langsam kann man schon da zumindest davon träumen, im Kampf um Europa bis zum letzten Ende dabei zu bleiben. Auch wenn man es dann am Ende nicht ist, dann kann man trotzdem sehr, sehr zufrieden sein. Denn ich meine, wir haben letzte Saison auf Ach und Krach den Abstieg verhindert. Und jetzt spielen wir auf Platz 6 mit und stehen da auch relativ gut. Auch noch nach vorne. Aber ich denke, am Ende ja, wird es eventuell vielleicht Euroleague mit ganz, ganz viel Glück. Vielleicht die Conference League. Natürlich jetzt nicht so das Krasse, aber ich meine, Hauptsache international und es ist Geld für den Verein, was auch wichtig ist. Und es wäre auch was Schönes. Und jetzt, ja, man hat den SC Freiburg geschlagen, den direkten Konkurrenten, die aktuell auch noch mit einem Punkt vor Köln stehen, auf Rang 5. Ja, war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Die Freiburger in der ersten Halbzeit sehr fehlerbehaftet, hatten viele Abspielfehler. Köln hat einen guten Konter ausgespielt, wo Modest dann abschließen konnte und ja, so stand es dann 1-0, das konnte man dann auch in der zweiten Halbzeit halten, wo Freiburg schon mehr aufs Gas gedrückt hat. Man muss aber sagen, Freiburg hatte jetzt auch nicht die krassen Chancen. Also sie hatten zwei sehr, sehr gute Distanzschüsse, die sehr, sehr gefährlich waren, die Marvin Schwebe super gehalten hat und ein Tor, wo es dann aber, wo ein Freiburger in der Sicht im Sichtfeld stand und es klares, aktives Abseits war, was daher nicht gegeben wurde. Aber sonst konnte Freiburg jetzt auch nicht so die Großchancen herausarbeiten. Und deshalb finde ich, dass es insgesamt ein verdientes 1-0 ist. Aber man hätte ein 1-1 wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Also ist jetzt nicht unverdient, aber das Spiel hätte auch gut und gern unentschieden ausgehen können. Und ja, auf jeden Fall kann man damit hochzufrieden sein gegen den Tabellennachbarn, nachdem man ja das Hinspiel in der 90. Minute den Sieg abgegeben hat, wo man auch 1-0 geführt hat und dann in der 90. Minute in Unterzahl das 1-1 ärgerlich gekriegt hat. Und ja, jetzt geht's morgen am Freitag gegen RB Leipzig und das ist die nächste Bewährungsprobe. Leipzig ist nämlich ein Punkt hinter Köln mit 31 Punkten auf Rang 7 und ist ja natürlich klar, dass RB Leipzig vor allem den desolaten Start in die Saison ja, wieder gut machen will und vor allem auch, ja, nicht in der Euroleague spielen wollen, sondern in der Champions League. Sie wollen auf diesen Rang 4. Ich denke, weiter hoch geht es da nicht, weil Leverkusen, wo wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf kommen werden, spielt meiner Meinung nach eine überragende Saison für ihre Verhältnisse. Dortmund mit den ein oder anderen Wackler, aber trotzdem stark, haben trotzdem, glaube ich, mehr Punkte als die letzten Saisons. Und Bayern, ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber reden. Das ist halt einfach wieder einsame Spitze, was die zeigen vorne. Und ja, deshalb denke ich, dass RB für RB Rang 4 Ziel ist. Und ich denke auch, um ehrlich zu sein, dass morgen RB ja, sich den Sieg holen wird. Es steht im Raum, dass Modest nicht dabei ist, wobei ich das für ein Gerücht halte, weil es wurde jetzt auch nicht zu 100% die News rausgegeben. Es wird nur nach Berichten erzählt. Und also als dieser Bericht veröffentlicht wurde, war auch eine Stunde vorher die Pressekonferenz, wo Baumgart gesagt hat, dass nur Jeff Chabot fehlt, Corona-bedingt, und sonst alle fit sind. Und deshalb ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wahre Informationen sind oder ob das dann irgendwo aufgeschnappt wurde und dann einfach mal verbreitet wurde. Da muss man einfach mal morgen abwarten. Wäre natürlich ein herber Rückschlag, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit noch mehr, dass Köln gewinnt. Aber die Hoffnung ist da, vielleicht auch ein Unentschieden. Köln kann eigentlich gegen Leipzig spielen. Hat jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Spielen auf jeden Fall nicht mehr gegen Leipzig verloren. Und ja, da ist auf jeden Fall alles drin. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das Spiel morgen ausgeht.
Ja, am Wochenende steht Topspiel an, Bayern gegen Leipzig. Also da war ich mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Ich konnte leider nur die zweite Halbzeit gucken, weil ich noch samstags abends unterwegs war davor, also nachmittags und dann erst später nach Hause kam. Aber ja, es war sehr, sehr cool. War natürlich ein wichtiger Sieg in Richtung Meisterschaft. Das Einzige, was mich halt wieder gestört hat, aufgefallen ist, dass Bayern einen neuen Rechtsverteidiger denn Benjamin Pavard, also es tut mir leid, der ist für mich einfach kein Weltklasse-Außenverteidiger. Und Bayern hätte sich mal da lieber im Sommer Dumfries hätte holen müssen und einfach sich auf dieser Position verstärken. Das ist eigentlich mit die einzige Position, die beim FC Bayern nicht Weltklasse besetzt ist. Und ja, die muss einfach weg. Weil er wurde immer wieder überlaufen, auch beim 2:0 durch Nkunku wurde er dort einfach mit einem einfachen Pass läuft Nkunku da ihm im Rücken weg, dann steht er allein vor Neuer, der leider nichts machen kann da. Und
Und davor
dann
gab es
steht
auch
es
schon
da.
zwei, drei Situationen.
Ja, und es war ein gutes Spiel von Pavard erneut. Ich finde, der FC Bayern müsste sich da jetzt mal langsam nach Alternativen umgucken. Ja, aber sonst kann man, denke ich mal, sagen, dass der Sieg, also den Teil, den ich gesehen habe, dass er nicht unverdient war. Ich denke mal, Bayern hätte vielleicht auch noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Also Lewandowski hat zum Beispiel ja, eine Riesenchance liegen lassen, in der zweiten Halbzeit solche Dinger macht, denke ich, mit hundertprozentiger Quote rein. Auf seinem starken Rechten hat er da ein Nebenstor geschossen. Aber ich meine, am Ende hat man die 3 Punkte nach Hause gemacht, war halt ein richtiger Kampfakt. Und ja, nach dem Spiel gab es dann schon eine Hiobsbotschaft, und zwar, dass Manuel Neuer einige Wochen lang ausfallen wird. Er hatte sich eine Knie-OP unterziehen lassen und jetzt muss erstmal ja, Ulreich wieder ins Tor. Gibt es bei ihm halt auch den Verdacht, ich weiß nicht, ob das bestätigt wurde, ob
Ne, ich glaube, das wird wieder revidiert.
weil da hatte ich noch nichts zugesehen, ja, es gab bei ihm den Verdacht, dass er Corona hat, dann, wenn das revidiert wurde, dann ist es gut, dann
Ich bin mir
kann
nicht sicher, aber ich habe gestern irgendwas gelesen, dass Bayern doch mit Ulreich planen kann.
Er am Wochenende gegen Bochum, in Bochum in der Kiste stehen. Ja, und ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, dann gab es natürlich unter der Woche noch ja, am Montag eine Nachricht, die, glaube ich, auch viele Bayern-Fans oder auch generell sehr, sehr viele Fußballfans verwundert hat, und zwar den Wechsel von Niklas Süle zum BVB. Der wurde jetzt unter der Woche bestätigt. Man wusste jetzt ja schon vor ein paar Wochen, haben wir auch schon mal darüber geredet, dass Süle die Bayern verlassen wird im Sommer. Allerdings war der Verein noch nicht bekannt. Es gab lange Gerüchte, dass er nach England wechselt. Zum Beispiel mit Thomas Tuchel wurde da in Verbindung gebracht, genauso wie Newcastle, die ja mit ihren neuen saudi-arabischen Investoren sind. Ja, aber am Ende wurde es entgegen aller Erwartungen Borussia Dortmund. Und das hat mich nämlich auch sehr, sehr gewundert, also wundert mich immer noch sehr, weil ich glaube, dass Niklas Süle beim BVB mehr Gehalt kriegen wird als beim FC Bayern. Ich glaube, dass er beim FC Bayern wird. Er hat beim FC Bayern unter Nagelsmann einen Stammplatz gehabt. Nagelsmann hat ihn ja schon in Hoffenheim sehr, sehr gefördert. Und deswegen war ich schon sehr, sehr überrascht, dass er in Richtung Dortmund gegangen ist. Zumal er ja auch gesagt hat, dass er mit seinem zukünftigen Verein die Champions League gewinnen will. Und ich glaube, mit Dortmund hat man jetzt nicht die besten Chancen, die Champions League zu gewinnen. Ich glaube, da stehen die Chancen beim FC Bayern oder beim FC Chelsea deutlich höher. Ja, deswegen ja, verstehe ich diesen Transfer nicht ganz aus Dortmunder Sicht. Das ist natürlich top. Man von dem ablösefrei und ja, also ich habe den Wechsel jetzt nicht ganz verstanden aus Spielersicht. Ja, ich glaube, Bayern verliert, da man schon wieder einen Spieler ablösefrei ja, abgegeben hat nach David Alaba schon im Sommer und Jerome Boateng, geht der dritte Innenverteidiger innerhalb von einem Jahr ablösefrei weg. Ja, also ja, also ich verstehe da auch nicht ganz die Verhandlungspolitik der Bayern. Bei manchen Spielern ja, gibt man Mega-Gehalt, bei manchen nicht. Jerome Boateng zum Beispiel wollte ja bei den Bayern verlängern, die wollten dann aber nicht das Gehalt zahlen. Jetzt bei Niklas Süle soll es ja angeblich nicht ums Gehalt gehen. Schon bei David Alaba kann ich es auch schon verstehen, da er ja extrem ja, hohe Gehaltsforderungen hatte, die die Bayern halt vor allem während Corona nicht stemmen wollten. Das kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich habe das bei Jerome Boateng nicht ganz verstanden. Und jetzt halt auch nicht bei anderen Spielern auch schon. Unter Niko Kovac sind ja einige Spieler gegangen, wie Vidal oder James Rodriguez. Also da verstehe ich einfach oft die Verhandlungspolitik von Bayern nicht. Sie machen echt oft extrem schlaue und gute Deals, wie zum Beispiel den Deal mit Goretzka, Kimmich, Gnabry etc., die sich ja zu Weltklasse-Spielern alle entwickelt haben. Und ja, da ist Bayern oft immer sehr, sehr gut, wenn sie Spieler holen, aber da mit den Spielern zu verhandeln, ist immer ein bisschen schwierig. Also da verstehe ich nicht ganz den Ansatz oder die Linie, die der FC Bayern da wählt. Ja, aber kann man jetzt nichts gegen sagen. Aus Dortmunds Sicht ist es halt super, wie gesagt. Aus Bayerns Sicht ist es halt erneut bitter und ich bin mal gespannt, wie Niklas Süle sich beim BVB schlagen wird, weil ich kann es mir persönlich irgendwie nur schwierig vorstellen, Niklas Süle beim BVB zu sehen.
Ja, ich denke, also für Dortmund ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal. Ich meine, sie brauchen dringend neue Innenverteidiger, das ist ja, steht ja außer Frage. Und Niklas Süle ist für Dortmund ein perfekter Innenverteidiger. Ist jetzt nicht kein Weltklasse-Innenverteidiger, aber ist für Dortmund halt einfach perfekt eigentlich. Und ja, deshalb ist es für Dortmund perfekt und auch, also ich finde auch für Niklas Süle selbst natürlich. Ist es generell, natürlich kann man gern in die Premier League wechseln, wo man mehr Geld hat, aber am Ende des Tages weiß ich jetzt nicht, was ihn jetzt zum BVB getrieben hat, aber irgendwelche Gründe wird es geben. Vielleicht möchte er auch einfach lieber in Deutschland bleiben oder sonst was. Das weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch einfach dann doch nicht die Angebote aus anderen Ligen. Und deshalb, ja, denke ich auch, dass für Niklas Süle das als Person natürlich. Champions League gewinnen und so ist hochgegriffen. Da muss er dann vielleicht dann erstmal in Dortmund seine Leistung unter Beweis stellen und dann nochmal weiter wechseln, weil mit dem BVB kann man halt die Champions League nicht gewinnen, vor allem falls Haaland gehen sollte. Und
Bellingham auch.
ja, stimmt. Und dann ja, muss man gucken, aber jetzt erstmal ist es ein okayer Schritt, sage ich mal so. Natürlich gibt es bessere Alternativen, aber ja. Ich denke, dass er damit ja relativ zufrieden sein kann und auch zufrieden sein wird, sonst hätte er diesen Schritt nicht gemacht. Und was den FC Bayern anbetrifft, da verstehe ich halt generell oft die Transferpolitik nicht. Natürlich alles schön und gut, keine Schulden wie anderen Vereinen oder sonst was, kann ich auch völlig und ganz verstehen. Aber wenn man beispielsweise, du hast es vorhin angesprochen, dass Bayern dringend einen Rechtsverteidiger braucht Und wenn man dann im letzten Sommer einen Dumfries haben könnte, der Interesse hat, zu Bayern zu kommen, für 15 Millionen, der eine überragende EM gespielt hat, der richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, und man die Chance nicht nutzt, weil man sagt, ja, wir haben gesagt, wir wollen keine Spieler kaufen, und dann einfach aus Prinzip den nicht kauft. Ja, es ist für mich halt da an der Stelle dann fraglich, weil das ist einfach ein Riesendeal, den man sich da vom Tablett genommen hat. Und ja, früher auch schon mit Dest war es ja eigentlich ähnlich. Da stand es ja eigentlich auch schon fast fest mit Bayern. Und dann ist er dann doch im letzten Moment zu Barcelona gewechselt. Auch er hat, steht ja immer noch Gerüchte, dass er jetzt von Barcelona zu Bayern wechselt. Wäre für mich auch ein Top-Transfer auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob sich daraus was entwickelt, wobei ich mir da nicht so sicher bin, weil in Barcelona muss man auch mal an der Stelle sagen, aktuell wirklich, ich bin sehr überzeugt von dem Kader, um ehrlich zu sein, und denke, dass da wieder viel mehr möglich ist. Sie haben wirklich ein paar gute Transfers getätigt und ich bin mal sehr gespannt, wie die Mannschaft performt. Hat man jetzt auch so ein bisschen gegen Atletico gesehen, dass da auf jeden Fall noch viel drin ist und sie richtige Handgriffe auf jeden Fall schon mal angelegt haben, um wieder in die andere Richtung zu kommen. Und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt an dem Wechsel interessiert ist, aber auf jeden Fall wäre er auch eine perfekte Option für Bayern. Und ja, da muss man einfach mal sehen, wie die Bayern das handeln werden im Sommer. Ich denke ja mal, dass sie auch eventuell dann noch einen Innenverteidiger holen werden als Ersatz, falls es irgendwelche Ausfälle geben sollte und natürlich auch hoffentlich einen Rechtsverteidiger.
Ja, und dann müssen wir, denke ich, auch noch mal kurz über Niklas Süles neuen Arbeitgeber ab dem Sommer reden, und zwar den BVB. Ja, die konnten nämlich nicht mit den Bayern mitziehen und haben zu Hause eine derbe Klatsche vom Bayern 04 Leverkusen bekommen. Ja, aus Dortmunder Sicht 2:5 im Signal Iduna Park verloren. Ja, ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich meine, der Rückstand 6 Punkte. War natürlich auch schon groß und man hatte ja eigentlich auch keinerlei irgendwelche Zweifel, dass Bayern das jetzt auch aus der Hand geben wird. Aber ich glaube, jetzt sind auch noch mal die letzten Dortmunder Hoffnungen, ja, die haben sich in Luft aufgelöst, weil ich denke mal, dass man jetzt nach dem Sieg der Bayern gegen Leipzig im Topspiel und jetzt nach der Niederlage gegen Leverkusen, ja, da macht man sich keine Hoffnung mehr auf den Titel. Ja, ich glaube aber auch, wenn man 5 Tore zu Hause kassiert gegen Leverkusen und teilweise auch so dämlich, dann hat man es auch einfach nur verdient zu verlieren. Tut mir leid an alle Dortmund-Fans, ist aber meine Meinung einfach, wenn du ja so, ja, sie waren ja nicht komplett chancenlos, aber ich meine, ich habe halt die letzte halbe Stunde gesehen, weil ich halt sonntags auch noch unterwegs war, aber ich meine, da hat Dortmund natürlich Druck gemacht, aber wenn man sich davor so die Highlights anguckt und da halt auch Stimmen hört, dann hat man ja eindeutig gehört, dass Dortmund die unterlegene Mannschaft war, auch in den ersten 45 Minuten. Und natürlich kommen da auch viele Sachen, zwar mit dem Eigentor von Akanji, dann halt dem perfekt geschossenen Freischuss von Andrich. Aber ich meine, wenn du dann, wie gesagt, wenn du 5 Tore zu Hause kassierst, dann kannst du nicht Meister werden, dann kannst du einfach nicht gewinnen. Ich glaube, der BVB muss sich jetzt einfach darauf konzentrieren, Zweiter zu werden. Und in der Euroleague, die ja auch nächste Woche zusammen mit der Champions League wieder startet, einfach so weit versuchen, ja, zu kommen. Denn ich denke mal, ja, der BVB muss einfach auch Zweiter werden, auch im finanziellen Aspekt, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das wird der BVB auch, denke ich mal, schaffen. Da einige Mannschaften wie Leverkusen, ja, wobei Leverkusen gar nicht mal so, aber wie Leipzig und Wolfsburg hier letztes Jahr sich für die Champions League qualifizieren konnten, jetzt schwächeln, und direkte Konkurrenten dann halt irgendwo auf anderen Plätzen stehen. Ja. Da glaube ich halt einfach, dass Dortmund Zweiter werden wird, aber mehr auch nicht. Ich bin mal gespannt, wer jetzt in der Euroleague kommen werden. Da ist, glaube ich, auch einiges offen. Da sind auch noch tolle Mannschaften wie Barcelona oder Neapel drin, die ja sogar aufeinandertreffen jetzt im 16. Finale. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es da auch aussehen wird. Also ich glaube, die Euroleague ist die beste seit Jahren mit den ganzen Mannschaften, die dort vertreten sind. Und da können wir uns sicherlich auch drauf freuen. Genauso wie auf die
Ja.
Champions League, die ja nächste Woche wieder losgeht. Dann kannst du jetzt ja auch noch was zum Dortmunder Spiel sagen.
Ja, vor allem als deutsche Fans kann man sich ja sehr auf die Euroleague freuen. Ich meine, ich glaube, es sind jetzt vier Mannschaften in der Euroleague: Leverkusen, Dortmund, Leipzig und Frankfurt, ne?
Frankfurt, ja, ich meine, die haben die Gruppenphase
Ich
geschafft.
meine,
Ja,
es sind vier Mann.
Frankfurt ist weiter. Wolfsburg ist ja Vierter in der Champions League, die sind nicht dabei. Wenn die Dritter geworden wären, wären es sogar 5 deutsche Mannschaften.
Ja, und auf jeden Fall, ja, also meiner Meinung nach kann man sich da, also ich sag, Dortmund hat auf jeden Fall einen Kader, um die Euroleague zu gewinnen, vom Ding her, wenn die ihre Leistung bringen. Leverkusen mit ihren, wenn die ihre Bestleistung bringen, können auch in der Euroleague weit kommen, haben es ja auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, bis ins Halbfinale geschafft, wo sie dann knapp an Inter gescheitert sind in Düsseldorf. Das war dieses, ja, das war vor 2 Jahren, als da in Deutschland dieses ja, Halbfinale und Finale gespielt wurden in Düsseldorf und Köln und Gelsenkirchen, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall denke ich auch, dass für sie was drin ist. Und auch RB hat immer noch einen Kader, mit dem man durchaus was in der Euroleague erreichen kann, auch wenn ich nicht glaube, dass es für sie irgendwie zum Titelgewinn reichen kann. Aber bis ins Halbfinale können sie trotzdem kommen und Frankfurt, ja. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Dafür sind mir die Leistungen von Frankfurt diese Saison einfach zu inkonstant. Ich meine, die zeigen da und da mal gute Spiele und dann zeigen sie wieder richtig grotzige Vorstellungen. Und ja, meiner Meinung nach Frankfurt einfach zu instabil dieses Jahr. Und deshalb glaube ich nicht, dass die in der Euroleague viel reißen können. Und dann noch zum Dortmund-Spiel. Also ich habe es persönlich nicht geguckt, weil ich selbst ein Spiel hatte. Aber ja, ich bin nach dem Spiel in die Kabine gekommen. Gucke auf mein Handy, 54. Minute 4-1. Oder irgendwie so war's. Und ja, da habe ich mir auch einfach nur an den Kopf gepackt. Also, ich meine, du willst irgendwie an den Bayern dranbleiben. Du spuckst immer noch große Töne und dann zeigst du gegen direkte Konkurrenten solche Spiele und kriegst da so einen auf den Deckel. Und ja, für mich gibt es da auch keine Beschönigung. Also, sie haben sie auch wirklich, es war ja nicht mal. Sie haben ja auch wirklich dumm gespielt. Also, ich meine, allein wenn man sich das 1-0 anguckt oder so, also, das waren ja auch Geschenke einfach von Dortmund. Und ja, dann darf man sich halt auch nicht beschweren. Und für mich eine desolate Leistung. Also, wenn ich jetzt noch irgendeinen höre, der irgendwie da sagt, ja, Dortmund kann ja noch die Meisterschaft holen, dann wirklich raste ich aus, weil nein, können sie nicht. Können sie nicht. Also, dann müssten bei Bayern jetzt schon. Dann müsste jetzt bei Bayern über 5 Wochen Corona komplett jeden ausschalten, dass sie mit der A-Jugend spielen müssen. Dann kann es Dortmund schaffen, sonst nicht. Also, es tut mir
Das
an alle
sind
Dortmund-Fans leid. Ich mag Dortmund sehr, aber es tut mir einfach leid. Dortmund hat das Zeug vom Ding her, Bayern Paroli zu bieten, wenn sie ihre Top-Leistung bringen. Aber die bringen sie einfach in 50% der Spiele nicht. Und deshalb können sie auch kein Meister werden.
Die Leute, die jetzt auch noch sagen, dass Dortmund noch Meister werden kann, sind genau die Leute, die auch noch 5 Rennen vor Schluss in der Formel 1 sagen, ja, Bottas kann theoretisch auch noch Weltmeister werden.
Ja, also das
Ja,
ist
also.
also bevor Dortmund Meister wird, spielt Köln nächstes Jahr Champions
Also
League.
das, also da, das ist
Die
das Traurige
Wahrscheinlichkeit,
ist, ich wollte sagen, das Traurige ist, ich kann das nicht mal verneinen.
nee, das Traurige ist ja auch wirklich wahr.
Naja.
Dortmund hat 9 Punkte Abstand auf dem Meisterplatz und Köln 2 Punkte auf dem Champions League. Also das ist ja,
Ja.
es hört sich zwar irgendwie schwachsinnig an, aber es ist ja,
Ja.
also ist schön, ist schön. Man darf ja träumen, aber nein, Relation.
Ja, also ich glaube, beides wird nicht passieren, aber Dortmund, ja, die Meisterschaftshoffnungen sind da, glaube ich, ziemlich begraben. Und ja, dann können wir, glaube ich, auch noch zu anderen Sportereignissen kommen, die jetzt am Wochenende waren oder gestartet sind. Und zwar würde ich mal anfangen mit dem Race of Champions. Ja, Race of Champions für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Event, was jedes Jahr stattfindet, wo einfach ja, Autofahrer aus der ganzen Welt zusammenkommen, also Motorsportler aus der ganzen Welt, aus ganz vielen verschiedenen Klassen. Und die dann in gleichen Autos gegeneinander auf einer Strecke fahren. Es gibt zwei unterschiedliche ja, Streckenvarianten, einmal eine Innenbahn, einmal eine Außenbahn. Beide Fahrer müssen einmal jeweils die Strecke abfahren und wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Es gibt dort einen Nations Cup und einmal den Einzelcup. Und ja, von 2007 bis 2012 sind im Nations Cup für Team Deutschland Sebastian Vettel und Michael Schumacher angetreten. Und die beiden haben jedes Jahr, wo sie zusammen angetreten sind, auch den Titel gewonnen im Nations Cup. Also 6 Mal hintereinander haben dort ja, Michael Schumacher und Sebastian Vettel das Ding gewonnen. Und ja, jetzt die letzten Male, also die letzten beiden Male, 2020, 2021, es ist ausgefallen wegen Corona. Dieses Jahr hat es wieder stattgefunden. Und 2019 ist Sebastian Vettel dort mit Mick Schumacher zusammen angetreten. Und auch dieses Jahr ist Vettel wieder ja, mit seinem deutschen Kollegen dort angetreten. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ja, da wird so eine kleine Tradition fortgesetzt. Der Sohn von Michael fährt dann anstatt von ihm, und das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, 2019 wurde Mick Schumacher dann auch im Einzelcup Zweiter, und ich glaube, im Finale hat Deutschland verloren gegen die USA, wenn ich mich nicht irre. Aber das Besondere dieses Jahr bei dem Race of Champions war, dass es auf Eis stattgefunden hat. Eigentlich findet das Race of Champions immer in riesigen Stadien statt. Also zum Beispiel im London Stadium in London hat es stattgefunden. Es hat in der Esprit Arena in Düsseldorf schon mal stattgefunden. Oder halt auch schon im Baseballstadion in Mexiko, wo die Formel 1 ja auch fährt. Also dort finden eigentlich immer die Events statt. Allerdings, ja, hat dieses Jahr in Schweden stattgefunden, auf Eis, auf Schnee. Und ja, am Samstag war der Nations Cup, bei dem Deutschland leider nicht so ganz überzeugen konnte. Dort sind Schumacher und Vettel nämlich leider schon im Viertelfinale rausgeflogen. Schumacher hat all seine Rennen gewonnen, Vettel hatte da so ein paar Schwächephasen. Und Deutschland ist aufgrund der Addition, weil sie da hinter den USA lagen, rausgeflogen. Die USA dann aber im Finale gegen Dänemark geschlagen geben. Auch sehr, sehr coole Story eigentlich, denn bei Team Dänemark hat der Sohn mit dem Vater zusammen gewonnen. Also war auch das erste Mal, dass sowas beim Race of Champions passiert ist. Und ja, dann am Sonntag stand der Einzelcup an, und da war es genau andersrum zum Vortag, denn dort konnte Sebastian Vettel eine sehr, sehr starke Leistung zeigen, während Mick Schumacher sich schon in der ersten Runde gegen Jamie Chadwick, die zweifache Siegerin der W Series, geschlagen geben musste. Und ja, Vettel kam bis ins Finale gegen Sebastian Loeb, den neunfachen Rallye-Weltmeister. Aber da hatte Vettel logischerweise keine Chancen aufgrund des Untergrundes. Ja, hatte Vettel da keine Chance. Loeb, der da halt einfach viel mehr Erfahrung hat als Rallye-Fahrer. Es wurde sogar in einem Run mit Rallye-Autos gefahren auf Schnee. Da ist ja eigentlich logisch, dass Vettel als Formel-1-Fahrer, der auf Asphalt fährt, keine Chance hat. Vettel, eins der insgesamt vier Rennen gewinnen, hat dann im Finale 3-2-1 verloren, aber hat trotzdem sehr, sehr viele Lobeshymnen bekommen für seine starke Leistung. Und das Race of Champions ist auch eigentlich immer so ein cooles Event. Denn dort sind alle immer richtig locker drauf. Die ganzen Fahrer, es fahren halt auch viele Ex-Formel-1-Fahrer, zum Beispiel David Coulthard und Mick Hakkinen, die ehemaligen Teamkollegen von McLaren, waren da zusammen, haben in den Interviews viele Späße zusammen gemacht, und wie viel Spaß so ein Event einfach macht. Und ja, es war auch auf jeden Fall sehr, sehr cool, das so zu beobachten. Es hat mich auch für Vettel sehr gefreut, dass es für ihn am zweiten Tag besser lief. Ja, war natürlich ein bisschen ungewohnt. Man hat ihn kaum wiedererkannt mit seiner Haarpracht, die er mittlerweile hat. Das war ja das erste Mal, dass man ihn seit Abu Dhabi gesehen hat, und der Vettel hat ja eine richtige Mähne bekommen. Der Style erinnert so ein bisschen an seine Red Bull-Jahre, wo er auch mal sehr, sehr lange Haare hatte. Aber ja, er war auch sehr, sehr locker drauf, war sehr, sehr zufrieden, glaube ich, mit seiner Leistung, und das war das Wichtigste.
Ja, ich frage mich mal, wie Vettel dann aus der nächsten Winterpause kommt, weil ja als aus der letzten Winterpause kam, hat man sich ja ein wenig Sorgen gemacht, weil er fast gar keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Diese Winterpause hatte ja ganze Haarpracht, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ja, ich habe das Race of Champions jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so krass verfolgt. Ich habe da mal ein bisschen reingeluschert. War auf jeden Fall cool da zu sehen, wie die da so auf Eis fahren und so. Und war auch krass, dass zum Beispiel so ein Sebastian Vettel, der das ja in der Regel eigentlich nicht wirklich macht, da trotzdem so gut gefahren ist. Natürlich können die das, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Aufgabe, in einem fremden Auto auf so Streckenverhältnissen zu fahren. Und ja, auf jeden Fall starke Leistung von ihm und auch von allen anderen. Und ist ein cooles Event. Und ja, das war es dann, denke ich, auch dazu. Und dann, ja, steht ja, ist ja aktuell noch ein Riesenevent und das hat ja auch ein bisschen mit Schnee zu tun, eigentlich ein bisschen viel, nämlich die Olympischen Winterspiele. Und dort läuft es ja für Deutschland im Generellen sehr, sehr gut, sind Erster im Medaillenspiegel tatsächlich. Das haben wir vor allem den Bobfahrern zu danken, die heute besiegelt haben, einfach in jeder Disziplin, also ob es Männer-Einzel, Frauen-Einzel, Männer-Doppel oder Team war, die haben in jeder Disziplin Gold geholt und in manchen sogar dann auch noch die Silbermedaille. Also wirklich, das war wirklich, Also wirklich eine Dominanz wie Mercedes in der Formel 1 und ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und dass Deutschland auf Platz 1 nach jetzt schon 6 Tagen im Medaillenspiel ist, gab es auch nicht so oft, ob es jetzt bei den Sommerspielen oder Winterspielen ist. Gab unter anderem dann auch noch in der nordischen Kombination und im Biathlon eine Goldmedaille. Ich denke nicht, dass Deutschland das halten kann, weil vor allem Rodeln, das ist ja wie ja, früher Kanufahren bei den Sommerspielen. Ich glaube, die Deutschen haben da letztes Jahr nicht so gut abgeschnitten. Da gab es ein bisschen ja, Ärger da im Verband und so. Deshalb lief es da irgendwie nicht mehr so gut. Aber sonst, die Jahre war es ja auch immer so, dass Deutschland im Kanufahren immer ihre Medaillen geholt haben. Da waren sie ja auch im Vierer, Achter überall sehr, sehr stark. Und so ist es ja im Rodeln beim Winterspielen auch. Und deshalb denke ich nicht, dass sie es halten können, weil es halt Nationen wie Norwegen gibt oder so, die einfach in der Bandbreite größer sind und in mehr Disziplinen mehr Medaillen holen. Und ja, aber trotzdem ist das natürlich schon mal schön zu sehen. Ich bin mal gespannt, was sie weiterholen. Ich verfolge das persönlich sehr viel mit. Ich mag Wintersport auch sehr. Und ja, deshalb ja, freut es mich sehr, dass die Deutschen bisher so gut abgeschnitten haben.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen was von den Olympischen Spielen verfolgt. Ja, ich bin eher der Fan von den Olympischen Sommerspielen als von den Winterspielen. Auch habe ich es in den letzten Jahren bei den Winterspielen ein bisschen aktiver schon verfolgt als in diesem Jahr, weil meistens finde ich da, was da halt abgeht in China, ja, nicht so cool, auch wenn die letzten ja auch in Südkorea waren, meiner, glaube ich, ja, in
Ja,
Pyeongchang waren
vielen
wir.
Dank.
Und ja, ich finde einfach die vielen Hintergründe, die dort halt sind in Japan, halt nicht sehr gut. Also auch, dass halt der ganze Schnee nur aus Kunstschnee ist, dass da diese ganzen Anlagen halt direkt neben Kraftwerken sind, also zum Beispiel von den ganzen Skisprungschanzen.
Nee,
Und
das ist nur diese, das hast du auf Insta, das ist nur diese eine Snowboard-Anlage, die wurde da mitten in
oder
so ein Dings gebaut.
Snowboard-Anlage.
Das andere, das ist eigentlich relativ schön angelegt, wobei ich da auch sagen muss, da wurden einfach Dörfer für abgerissen, um
Ja,
da
eben.
dieses Riesenareal zu bauen. Und da ist halt, da ist alles halt an einem Ort. Das sieht schon gut aus, aber es sieht halt auch Quatsch aus. Man sieht da, also da wurde, ist ja jetzt auch nicht so, dass nur auf der Schanze zum Beispiel Schnee ist und daneben direkt nicht, sondern da haben die auch schon noch ein bisschen daneben Schnee gemacht. Aber wenn man dann in die Weitaufnahme sieht, sieht man so einen Fleck da mit Schnee und außenrum ist alles so braun-grün und ja. Also meiner Meinung nach auch. Das Ding ist, es ist da sogar relativ kalt. Also es ist da wirklich sehr, sehr kalt sogar. Vor allem an den ersten Tagen gewesen. Da haben sich die Sportler sogar so im Gesicht so abgeklebt, um die Nase und so zu schützen. Ich weiß gar nicht, wo, aber irgendwelche klimatischen Verhältnisse gibt es da, dass es da halt einfach nicht so viel schneit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht gibt es da einfach generell nicht so viel Niederschlag oder so, weil ohne Niederschlag kann es ja auch nicht schneien. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber vom Ding her ist es da ja kalt. Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt, keine Ahnung, hier so ist wie in Deutschland, wo es da 10 Grad ist, sondern es ist da schon kalt. Aber ja, irgendwie halt vom Klima her passt es halt irgendwie da nicht so. Ich weiß es nicht.
Also war halt auch mit diesen ganzen Arbeitern, die da ja ziemlich schlecht behandelt werden, generell China ja auch eine Diktatur und alles herrscht. Ich finde es halt einfach echt sehr, sehr scheiße, dass es halt einfach bei diesen ganzen Olympischen Spielen oder generell bei so riesigen Events, auch bei den ganzen Weltmeisterschaften nur noch ums Geld geht. Und dass man halt in solchen Staaten wie China, jetzt bei der WM in Katar und überall sonst was macht oder halt auch wie in der Formel 1, dass man in solchen Ländern fährt wie Katar, und halt, nicht in Deutschland. Und dass halt solche Winterspiele halt gar nicht mehr in so richtigen, ja, Wintersport begeisterten Ländern stattfinden. Keine Ahnung, wie in Norwegen, wie in Österreich, Schweiz, Deutschland, keine Ahnung. Also das Ding ist ja halt auch, München war ja auch ein Kandidat für Winterspiele, aber da haben sich ja einfach die Bürger halt auch dagegen entschieden und da finde ich es halt auch einfach ein bisschen, ja, schade, dass man halt da halt auch in Deutschland immer noch ziemlich misstrauisch gegen viele solcher Sachen ist. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Thema, was man jetzt auch nicht komplett abdecken kann in nur so ein paar Minuten, wo man das kurz durchgeht. Ja, ich finde es einfach ja, schade, dass so meine Grundaussage, dass sowas halt in so einem Land wie China stattfindet, nicht halt in so richtigen ja, Wintersportländern. Aber ja, kann man ja nichts gegen machen. Ich werde mir sicherlich trotzdem was angucken davon, einfach weil ich schon interessiert bin in Wintersport. Aber ja, das nur so am Rande.
Ja, sehe ich ähnlich. Also finde ich auch Quatsch, wobei man da halt auch die München, beziehungsweise dass es halt den Leuten, wodurch es dann halt nicht stattgefunden hat, die Schuld geben muss, weil ohne die hätte es halt in Deutschland stattgefunden und nicht in Beijing. Beijing war es, glaube ich. Und deshalb ja, muss man da sich natürlich auch an die eigene Nase packen, aber ja, ist natürlich sehr schade. Ich bin mal gespannt, wie es dann läuft, wenn hier ja jetzt in 2024 sind, ist ja hier, glaube ich, die Fußball-EM. Und Handball-EM ist jetzt hier auch irgendwann bald noch, wobei das ja nicht so einen großen Einfluss hat, aber trotzdem bin ich da mal sehr gespannt, wie es dann hier läuft. Habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf, weil es ist doch einfach schön, sowas in Deutschland zu haben. Ich meine, es ist doch cool, so Olympia in Deutschland zu haben, vor allem in München. War ja schon mal Olympia, das heißt, keine Ahnung, da könnte man bestimmt auch einfach Dinge wiederverwerten. Ist jetzt nicht so, dass man dafür irgendwie wieder riesen neue Sachen bauen müsste und so. Wobei man das vielleicht auch machen würde, aber es ist halt auch was anderes. In Deutschland wird das halt auch wiederverwertet. Wo brauchst du in China eine Skisprungschanze? Ich meine, es gibt so im Skispringen von Chinesen, gibt es ein paar Leute, die vielleicht im Weltcup irgendwo ganz hinten rumspringen. Und das war es dann auch. China hat vielleicht im Eiskunstlaufen sind die vielleicht gut oder sonst was. Alles mit Eislaufen und so, das können die relativ, aber der Rest ist halt einfach in China nicht begehrt. Und natürlich, also Chinesen generell kannst du halt für alles, von allem überzeugen. Das ist halt einfach so, die sind ja ziemlich begeistert immer von allem. Sie ist ja auch immer so, dass viele chinesische Touristen oder generell asiatische Touristen an so Sehenswürdigkeiten oder so, ist das ja schon so. Und ich glaube schon, dass es da viele Leute gibt, die sich dann, wenn so ein Event da sind, dafür auch interessieren. Aber ja, meiner Meinung nach gehört so ein Event einfach, wie du auch schon gesagt hast, eher nach Deutschland, Norwegen oder so, anstatt ja in so eine Stadt wie China, wo die nicht mal wissen, wie Biathlon buchstabiert wird, so ziemlich. Und ja, deshalb bin ich da ganz deiner Meinung und hoffe, dass ja, das sind die nächsten Olympischen Spiele, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wird ja immer am Ende bekannt gegeben, wo die nächsten sind, dann ja, wieder an einem traditionelleren Ort stattfinden.
Wobei man ja auch sogar sagen muss, in München haben die Sommerspiele 72 haben dort stattgefunden. Allerdings muss man halt auch sagen, dass da, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwelche Wunden noch nicht ganz geheilt sind, aber damals gab es ja auch diesen Terroranschlag dort. Und ja, vielleicht ist das auch noch immer noch so ein, ja, so ein Hintergedanke. Allerdings muss man auch schon sagen, dass das ja jetzt dann im Sommer halt her ist. Ja, aber vielleicht ist das noch so ein kleiner Mitgrund, vielleicht, dass man da immer noch von.
Ich muss aber auch sagen, das habe ich aktuell im Erdkunde-Leistungskurs, deshalb komme ich da gerade drauf, dass die Olympischen Spiele 1972 eine enorme wirtschaftliche Bereicherung für München war und erst das aus München gemacht hat, was es jetzt eigentlich ist. Ohne die sähe München vermutlich komplett anders aus. Und ja, deshalb, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht mehr so große Einflüsse, aber trotzdem einfach, ich hoffe einfach, dass es da auch dann wieder in andere Länder kommt und nicht in solche Ländern. Ich finde es halt auch immer schlimm, da werden so riesen Anlagen und alles gebaut und dann werden die vergammeln da einfach so. Ich meine, gibt es ja genügend Beispiele, wo man das gesehen hat, zum Beispiel ja, in Brasilien, die großen Fußballstadien oder so. Oder ja, in Pyeongchang war es durchaus auch so, glaube ich.
In Katar
Und
wird es auch so sein, nach der WM, dieses
wobei man, ja,
Stadion, wenn viele Stadien einfach ja leer stehen bleiben und die werden halt Milliarden versenken, ne?
das stimmt, wobei man in Katar zumindest sein muss, dass man da zumindest an einer Stelle einen Ansatz gefunden hat. Die haben nämlich ein Stadion gebaut, was wieder abbaubar ist. Aus Schiffscontainern haben die das irgendwie gebaut. Das kann man tatsächlich wieder abbauen, aber das ist auch nur ein Stadion. Das ist
Ja,
aber
eben.
immerhin schon mal ein Ansatz in die richtige Richtung, aber trotzdem, ja, muss man einfach sagen. Soll man es lieber in Nationen spielen, wo ja meist schon die Stadien da sind, zum Beispiel in Deutschland, muss ja kein Stadion gebaut werden für die EM oder so. Die haben ja alles, die haben ja genug Stadien. Da geht es eher darum, welches Stadion darf daran teilhaben und welches nicht. Und ja, keine Ahnung, das fände ich besser, als wenn dann würden auch gar nicht so Diskussionen entstehen über Menschenrechte und Arbeiter, die sterben und so. Dann wird es das alles gar nicht geben. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ja, wir müssen aber auch auf der ganzen Welt das austragen oder so, weil ja, große Fußballnationen sind halt eben nur europäische Länder eigentlich. Sonst gibt es natürlich viele fußballbegeisterte Nationen, aber die haben jetzt auch nicht so die Standards, um eine EM auszutragen. Und
Ja,
deshalb,
man muss auch dazu vielleicht auch noch sagen, dass die letzte Weltmeisterschaft, die halt vollständig in Europa stattgefunden hat, 2006 war. Und das ist jetzt halt auch schon wieder einige Jahre her, weil ich meine 2010,
das
2014,
stimmt.
2018 und jetzt auch 2022 sind die alle in Asien, also sind zwei in Asien, eine in Afrika, eine in Südamerika, okay, Teile von Russland, ich glaube manche Teile, also manche Stadien waren auch in Europa, aber der größte Teil der Spiele wurde ja auch in Asien ausgetragen. Also da bin ich halt auch der Meinung, dass das halt, finde ich, keine Ausrede ist. Die letzten Olympischen Sommerspiele, also die letzten beiden waren auch nicht in Europa, die waren in Rio, also auch in Südamerika und jetzt in Asien schon wieder. Also ich finde halt die
Die
meisten,
letzten waren 2012 in London.
genau, die letzten waren 2012 in London und dann 2008 waren die China, wenn die waren noch in Peking, wenn ich mich nicht irgendwie irre.
Ja, kann sein.
Generell finde ich es halt sehr, sehr bedenklich, dass diese ganzen großen Events, was auch Olympia angeht, also so oft nach Asien gehen. Also jetzt 2022, dann 2020, okay, es war 2021, aber offiziell war es ja 2020 Tokio, 2018 Pyeongchang, ja. Keine Ahnung, also die letzten drei Olympischen Spiele waren in Asien, dann war 2008 Peking. Also ich finde es schon echt krass, dass so viel eigentlich da immer nach Asien geht und halt so selten nach Europa. Und man muss vielleicht auch noch sagen, weil wir haben gerade noch über die Fußballstadien gesprochen, natürlich wurden auch 2006 in Deutschland einige Stadien neu gebaut, zum Beispiel auch, oder wurde der erneuert, wie der Signal Iduna Park. Aber die sind ja alle noch in Betrieb und in Katar ist es halt so, dass ja die katarische erste Liga, die juckt ja, sage ich mal, keinen einzigen Schwanz. Und das guckt sich ja keiner richtig an. Da kicken mal solche Spieler wie Iniesta dann mal für ein, zwei Jahre, um ihre Karriere dann noch auszuklingen. Aber im Großen und Ganzen ist das
Ja, das,
ja
vor allem.
weit davon entfernt, so attraktiv zu werden wie in Deutschland mit dem Fußball. Und deswegen, ja, du hast gerade das Beispiel genannt, dass mit diesen Stadien, die abgebaut werden können, ja, okay, eine ordentliche Lösung. Aber ich meine, da werden so viele Arbeiter auch ausgenutzt mit diesen ganzen Gastarbeitern, die dann kein Geld kriegen und ja, viele sterben da. Also das ist halt, finde ich, geht halt nicht, während die halt alle hier in Deutschland 2006 bei der Weltmeisterschaft für den Bau mancher Stadien immer fair bezahlt wurden. Und es halt auch kein, ja, Menschenhandel gab, den es jetzt halt bei sowas gibt. Mir auch sicher, dass es jetzt in China sowas gab wie 2022 jetzt bei der WM es geben wird, mit den Toten. Also ich weiß gar nicht, ob es viele Tote gab, aber auch mit vielen Gastarbeitern, die nicht bezahlt wurden und so weiter. Aber das kommt ja halt gar nicht alles ans Tageslicht, weil die halt in China in einer Diktatur leben. Und wenn halt irgendwer was sagt, ja, dann hört sie es stumpf an, dann werden die halt einfach umgebracht. Ist einfach so. Und ja, wenn da halt auch irgendeiner, habe ich auch gesehen, wenn wir gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auch nur ganz leicht einmal irgendwie was macht, beziehungsweise dagegen verstößt, der wird in der Öffentlichkeit, wird da ja schlecht dargestellt und blamiert. Und ich finde, das zeigt ja eigentlich, wie krass da. Finde ich, dass es halt nur noch um den Kommerz geht. Und also, weil wenn es um den Sport an sich gehen würde, dann würde man gar nicht erst in solchen Ländern Olympische Spiele austragen.
Ja, sehe ich genauso. Und ja, damit denke ich, machen wir das Fass dann jetzt auch mal zu. Am Ende können wir, glaube ich, eh nichts dran ändern, wo die ausgetragen werden. Ich hoffe auf jeden Fall drauf, dass sie auch wieder mal hier irgendwo stattfinden und in coolen Ländern, wo es vielleicht dann nicht so viele Probleme außenrum geht. Und damit, mit diesen Worten, denke ich, ja, wird dann auch mal diese Folge beendet. Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass sie ein bisschen später kam. Wie gesagt, war viel Stress. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei, ja, am Wochenende einer der größten Sport-Events überhaupt, nämlich ist ja am Wochenende der Super Bowl. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Philipp, weiß ich nicht, ich wird wahrscheinlich mal reinduschern. Weiß jetzt nicht, ob er den komplett gucken wird. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß nicht, ob ihr Football interessiert seid. Wird bestimmt nächste Woche Thema in unserer Folge sein. Und ja, bis dahin sage ich von meiner Seite aus Tschüss und übergebe das letzte Wort wie immer dem Philipp.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche. Wir hören uns dann nächste Woche auch sicherlich mit dem Super Bowl. Wir werden da auch sicherlich noch einiges über die Formel 1 zu berichten haben, mit den ganzen Car-Vorstellungen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche und dann bis dann und denkt immer dran, einfach mal abziehen.